England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Ein Buch macht Furore, nicht nur in England, sondern in der ganzen Welt. The Royal Insider, My Life with the Queen, the King and Princess Diana. Er ist mal wieder da, Paul Burrell. Der Nummer 1 Bestseller-Autor mit seinem neuen Skandalbuch. Hast du es gelesen, lieber Klaus?
Selbstverständlich, und ich bin gut vorbereitet für dieses Gespräch.
Dann wird es jetzt gleich mal ein Streitgespräch geben. Mal sehen, wer hier was zu erzählen hat. Heute im Britpod. Bis gleich. Wieder mal ein neuer Skandal in England. Lange wurde es angekündigt, das berühmte Buch von Paul Burrell, dem ehemaligen privaten Butler der Queen. Später war er ja dann Butler bei Prinz Charles und Lady Di, bis zum Tod von Lady Di, als sie noch alleine gelebt hat. Klaus und ich, wir haben dieses Buch extra für euch gelesen, um euch mal zu sagen, ist es das wert zu kaufen, überhaupt zu lesen? Ich muss schon mal sagen, ja, bin total begeistert, was da so alles Neues drinsteht. Auch wenn man sagt, Mensch, der wäscht hier alte Wäsche. Aber da sind Sachen, die mich dann schon wirklich gewundert haben. Wie ist es denn bei dir gewesen,
Klaus? Na gut, ich weiß ja, du bist Royalist. Bei mir geht die Sache ein bisschen skeptischer voran. Ich habe mir am Anfang, als ich das Buch in die Hand nahm, gut überlegt, muss dieser Mann denn jetzt noch ein Buch schreiben?
Das dritte übrigens.
Ist das nötig? Und ich sage dir gleich, als ich es dann gelesen habe, habe ich viele Erkenntnisse gehabt, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe.
Der Mann kommt ja aus kleinsten Verhältnissen, mehr oder weniger aus einer Arbeiterfamilie, Fabrik sozusagen und Minenarbeiter. Seine Mutter hat ihm eine gewisse Ausbildung zukommen lassen und dann kam der Kerl mit 18 Jahren nach einem Brief, den er geschrieben hat, an das Königshaus, tatsächlich dazu, eine Einladung zu kriegen im Buckingham Palace und sich zu bewerben als Footman.
Was ein Lakai ist.
Ein Lakai für die Queen, ja. Und beim ersten Mal ist er abgelehnt worden, weil das Interview nicht gut geklappt hat mit ihm. Und beim zweiten Mal wurde er dann, weil er in Reserve gehalten wurde, wurde er angeschrieben. Und dann ist er mal mit 18 Jahren in den Buckingham Palace gekommen. Das Arbeiterkind, muss ich dir mal vorstellen, kommt in Buckingham Palace. Das muss ja ein Kulturschock für ihn gewesen sein.
Ja, vor allem, was er da alles gesehen hat. Da werden wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Denn was er da gesehen hat, waren nicht nur die feinen Royals, sondern es
ganz
waren auch betrunkene Lakaien.
Ey, also das fasziniert mich ja schon am Anfang, wenn er in dem Buch erzählt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er kam da an einem bestimmten Tag X in den Buckingham Palace, wurde dann zum Personalchef gebeten und dann hat er erstmal seine ganzen Uniformen in die Hand gedrückt bekommen, die man dann für die verschiedensten Anlässe, da war er ja übrigens noch nicht der persönliche Butler von der Queen, sondern er war im allgemeinen Dienste. Und er musste dann die eine Uniform mit Goldaufschlägen und für den Anlass und dieses und jenes. Und da ging der arme Kerl dann mit diesem Chef von dem Personal im Buckingham Palace in seine kleine, ja, wie soll man sagen, Wohnung kann man es nicht nennen, in sein Minizimmerchen. Und dann hat der Typ ihm noch gesagt, und bitte denken Sie dran, verschließen Sie abends immer Ihre Tür. Ne? Und keiner, er wusste gar nicht, was der meint eigentlich, 18 Jahre junger Kerl, und sagt, warum soll ich die Tür verschließen? Sagt er, ja, hier gibt's so eine Regel nach dem Jus prima noctis, also sozusagen, wer wird dich entjungfern? Und er dachte, er hört irgendwie nicht richtig, weil er hatte weder eine Frau bisher, geschweige denn einen Mann oder irgendwas in seinem jungen Leben, und hat dann eben gesagt, also er hat's nicht begriffen. Und schon in der ersten Nacht, und das ist eine richtige Skandalgeschichte darin, hat's an seiner Türklinke sozusagen gerüttelt.
Aber nicht vom Zimmermädchen?
Nee, sondern eben von einem der wilden anderen Butler oder Lakaien, die wohl homosexuell waren und mal versuchen wollten, wer kriegt diesen neuen jungen Kerl ran, um mit ihm eine erste Liebesnacht zu verbringen. Ne? Und er hat ihn dann also ganz schnell verjagt und hat gesagt, wenn sie nicht rausgehen, rufe ich die Polizei und mache das publik. Und da hat sich dann rausgestellt, dass das ausgerechnet noch der persönliche Butler von damals noch Prinz Charles war, der da sich irgendwie Recht verschaffen wollte, ihn zu entjungfern. Ne?
Wir werden ja gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, Alex, dass ja tatsächlich auch die Queen durchaus wusste, was da vor sich geht. Also dieses Kapitel sicher nicht.
Ja.
Aber zum Beispiel, dass wahnsinnig viel Gin getrunken wurde hinter dem Rücken der Royals. Und ich habe schon erwähnt, dass da auch betrunkene Butler durch den Gang, und die Queen kommt da eines Tages zufällig vorbei mit Burrell und sagt, ach, wie lustig. Ja, dann torkelte gerade wieder ein Butler.
Genau, an der Wand entlang.
Nun muss man allerdings sagen, die Queen hatte auch ganz offensichtlich, wenn man ihm kauen darf, ein großes, weites, menschliches Herz. Und da sind wir ja bei einer Geschichte, Alex, die mich schon sehr beeindruckt hat. Er hat sehr überzeugend erzählt, wie die Queen ihren Alltag gestaltet und wie warmherzig sie auch mit ihren Butlern und Bediensteten umgegangen ist. Also da hat er wirklich viel, viel Schönes zu erzählen.
Und da gibt's auch einen O-Ton von ihm, in den wir mal reinhören wollen.
I always knew that.
Ich habe viel von der Queen und Diana gelernt. In meinem Buch mache ich klar, wie sehr mich die beiden inspiriert, geformt und mich das Leben gelehrt haben. Ich sagte der Queen einmal, ich habe keine Qualifikationen, aber ich war auf einer großartigen Universität, bei Ihnen.
I said, but I went to a great university, yours. She was thrilled and she was very warm with me, always.
Sie war begeistert und immer warmherzig mit mir. Sie ermunterte mich zu heiraten und Kinder zu haben. Selbst nachdem ich 1987 ging, blieben wir in Verbindung und sie hatte ein Auge auf mich.
And she watched me. And she watched what I was doing. And then, of course, when Diana died, I went back to Buckingham Palace. I debriefed with her. I told her everything I'd seen. No secrets between me and the Queen.
Als Diana starb, kehrte ich in den Buckingham-Palast zurück. Wir trauerten zusammen und ich erzählte ihr alles, was geschehen war. Als sie starb, waren diese Erinnerungen der Hauptgrund für mein Buch. Ich fand vieles verzerrt durch Film und Fernsehen. Ich dachte, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht die Frau, die ich kannte.
And I'm thinking to myself, sat at home, this isn't right. This isn't the woman I knew. This isn't the woman who cared for me and my family. I need to write these things down. Because I never had.
Ich musste Dinge aufschreiben. Historie sollte aufgeschrieben werden von Leuten, die alles miterlebt haben. Nicht von jemandem, der nur von außen raufschaut.
Who saw it, who heard it at first hand. Not by somebody on the fringes looking in, but by somebody on the inside.
The Royal Insider, und das war eben Paul Burrell, den wir gehört haben, der wieder ein neues Buch geschrieben hat, My Life with the Queen, the King and Princess Diana. Jetzt denkt man sich, Mensch, das ist das dritte Buch, was kann es denn da noch Neues geben? Aber wir haben ja gerade drüber geredet, Klaus, es gibt noch vieles Neues. Also erstens erfahren wir viel, was die Queen für ihn persönlich bedeutet hat, dass die ihn vom Laufburschen, der er früher war, und Lakai, dann zu ihrem persönlichen Butler auch gemacht hat. Und das war ja auch ein Zufall, weil ihr alter Butler ging mehr oder weniger in Ruhestand. Und sie hatte erst mal keinen und wollte aus ihrem Konglomerat an Leuten, die da im Buckingham Palace gewohnt haben, jemanden holen. Wichtig für die Queen war aber immer, dass jemand auch mit ihren Hunden kann, mit diesen Corgis. Die hatte ja insgesamt, glaube ich, 7 Corgis oder 8.
9.
9 Hunde insgesamt.
Und die hatten auch, was ich sehr schön finde, Alex, die hatten in ihrer Staatskarosse auch immer jeder seinen Platz. Der Corgi durfte nicht neben dem sitzen, weil die sich immer gestritten haben. Die drei anderen müssen hinten, der muss da, der muss am Boden. Und diese Reihenfolge wurde eingehalten. Auch das hatte Burrell zu machen. Und ja, musste jeden Morgen früh, ich weiß nicht, um 7 oder 6:30 mit denen in den Park.
Ja, Moment mal, jetzt müssen wir erstmal erzählen, wie er überhaupt persönlicher Butler von der Queen geworden ist. Das beschreibt er nämlich sehr ausführlich im Buch, nachdem er ein Jahr gedient hat und diese ganzen kleinen Intrigen unten in der untersten, wie bei Upstairs, Downstairs oder sagen wir mal, wie bei dem berühmten Film Downton Abbey, war er ja erstmal in unterster Ebene und plötzlich wurde er gebeten, mal ein Casting in der Art mitzumachen. Die Queen will ihn kennenlernen, ob er geeignet sein könnte als persönlicher Butler. Da waren ja noch ein paar andere auch zur Auswahl.
Ich muss dich korrigieren. Er war nie bei der Queen der persönliche Butler. Er war der oberste Lakai, der unter dem richtigen Butler, der auch Paul hieß. Deswegen nannte die Queen
Paul,
den einen
Lange und der Paul,
Paul,
der Kurze.
Paul und den anderen den kleinen.
Small Paul und
das heißt, er war also aufgerückt als erster Lakai, aber das war schon so eine halbe Butler. Butler wurde er dann später bei Diana und Charles, aber da kommen wir gleich nochmal
genau
drauf zu sprechen.
Und jedenfalls hat die Queen ihn dann empfangen in ihrem Salon und hat ihn gefragt, ob er sich wohlfühlt und so weiter und ob er mit Hunden könnte. Und jetzt wusste er schon quasi, was kommt. Sie hat ihn nämlich aufgetragen, er muss jetzt mal ein Probegassi gehen machen. Da war der auch erst 18 Jahre alt, der Junge, oder knapp 19. Und dachte sich, ha, ich habe das ja schon vorher geahnt und hat sich nämlich vom Frühstück irgendwie ein bisschen Fleisch mitgenommen oder Wurst und hat dann tatsächlich mal diese ganzen 9 Hunde an der Leine runtergeführt in den hauseigenen Garten vom Buckingham Palace und dachte sich, die doofen Viecher, die werde ich schon irgendwie kriegen, dass die mich mögen, indem er ihnen nämlich wie er um eine Ecke gegangen ist, ein bisschen Fleisch zugesteckt hat. Er wusste nämlich, die Queen schaut oben durch das große Fenster beim Vorhang zu, ob das sich versteht, das Ganze hier mit ihm und den Hunden. Und da ist er mal um die Ecke, damit die nicht sieht, dass er denen eigentlich Bestechungsfleisch und Würstchen gibt. Und dann kam er zurück und es hat alles wunderbar funktioniert. Und die Queen hat gesagt, na also, Prüfung bestanden. Wer mit meinen Hunden kann, der darf mir jetzt auch näher dienen. Und so kam das eigentlich, dass er dann immer mehr in der Nähe von der Queen war. Er behauptet ja irgendwie, die hätte ihn ja ein bisschen wie ein Sohn geliebt und gefördert. Und auch seine Frau später durfte bei den Royal Mews leben und seine Kinder durften da mitspielen und so weiter. Weiß man nicht, ob man das alles glauben kann, aber er begründet es schon irgendwie.
Naja, es gibt schon eine Sache, die ich sehr glaubwürdig finde. Seine Frau, der hat er dort erst kennengelernt, Maria, diente als Kammermädchen bei Charles. Und die beiden haben sich dort kennengelernt und verliebt, bekamen dann später zwei Kinder. Und die Queen hat sich auch, wenn man ihm glauben darf, bei der Hochzeit eingemischt und hat vor allem eines ermöglicht, Alex. Und das ist in der Tat ungewöhnlich. Wenn ein Paar sich dort kennengelernt hat, dann musste immer die Frau traditionell den Job aufgeben und zu Hause bleiben, damit man auf den Butler oder den Oberlakaien nicht verzichten würde. Und weil sie Maria mochte, hat sie veranlasst, dass das Gesetz aufgehoben wurde und jetzt auch ein schwangeres Kammermädchen weiterhin arbeiten durfte.
Ja, und er hat sich natürlich durch diese möglichen vielen Privilegien, die ihm angeblich die Queen angedeihen ließ, hat er sich natürlich auch in eine Position gebracht, wo Neider versucht haben, ihn zu schneiden oder zu intrigieren und so weiter. Ja, aber trotzdem, nochmal zurück zu den Hunden. Ich wollte es vorher noch sagen, was mir besonders gut in Erinnerung geblieben ist, wo ich echt laut lachen musste mit diesen Corgis. Er musste ja jeden Morgen dann, als er so wirklich regelmäßig für die Queen nur noch da war, 7.15 Uhr diese Hunde ausführen bis zum Frühstück, damit die Queen dann so um kurz vor 9 morgens die Hunde in ihr Zimmer lassen konnte. Und da ist er immer in den direkten Garten des Buckingham Palace, wo immer diese Gartenpartys stattfinden, gegangen und hat dort natürlich 9 Hunde hinkacken lassen. Ja? Und er war zu faul, das aufzuheben, weil er sagt, das kann ja nicht meine Aufgabe gewesen sein, wenn ich eh schon so viel zu tun habe den ganzen Tag. Und das war oft ein 14-Stunden-Tag, dass ich jetzt auch noch von 9 Hunden die Scheiße wegnehme. Und deswegen haben ihn wohl die Gärtner des Buckingham Palace gehasst, weil er schuld war, dass die Hunde da dauernd rein gekickelt haben, oder? Wahnsinn.
Aber Alex, die eigentliche Geschichte, die er hier ja noch einmal erzählt, man kennt das ja aus seinem ersten Buch, ist ja die, dass er sehr eng mit Prinzessin Diana zusammen war. Und Diana und Charles als Paar erfährt man hier auf eine Weise, also ganz ehrlich, manchmal habe ich gedacht, das finde ich jetzt ein bisschen übergriffig, sozusagen das Eheleben hier auszubreiten. Zum Beispiel, dass die beiden sich fürchterlich gestritten haben und es flogen Tassen und Teller und einmal war Charles mit Salat bekleckert und hat dann zu ihm gesagt, er habe an der falschen Tischdecke sozusagen gezogen. Und in Wirklichkeit war das ein schrecklicher Krach. Und dann hat Diana einen großen Schrank mit ihm vor die Tür stellen lassen, damit es keine Verbindung mehr zwischen ihrem und seinem Zimmer gibt. Aber wie hat unser lieber Freund Andy kürzlich gesagt, man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Und da bin ich mit dir hier nicht so einer Meinung. Da finde ich, an manchen Stellen wird es so intim, dass ich sage,
naja,
das darf ein Angestellter auch nach 20 Jahren nicht machen.
Da hat er doch die Grenzen schon längst überschritten mit seinen vorgehenden Büchern. Man erwartet natürlich im dritten Buch noch mehr an Skandalen. Und das.
Aber ich verstehe sowieso nicht, wieso man den nicht juristisch belangen kann.
Ja,
also wenn ich der Arbeitgeber wäre, wollte ich doch nicht, dass man dir diese Geschichte
das
erzählt.
Das ist ja der Witz.
Nicht mal dir, mein Lieber.
Genau das ist der Witz, warum auch aus dem Königshaus ja da kein Widerspruch kommt. Entweder Totschweigen oder keine strafrechtlichen Konsequenzen, weil wahrscheinlich die Geschichten wahr sind, sagen ja die meisten dann. Ja? Also man muss da schon mal sagen, ich habe schon erwartet, dass da ein paar Knaller sein müssen. Und die sind tatsächlich, ich meine, eine der härtesten Geschichten ist für mich, als sie den William zur Welt gebracht hat, und der damalige Prinz Charles in das Royal Hospital kommt, wie das so üblich ist, den kleinen Thronfolger auf den Arm nimmt und sagt, so, jetzt hast du deine Schuldigkeit getan, mir meinen Erben geboren und jetzt gehe ich wieder zu Camilla. Das muss ich mir auch vorstellen, mit welcher Kälte sowas. Das hat wohl Diana dann dem Paul Burrell, dem Butler, so erzählt. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was deiner Frau vorgehen muss. Kommt gerade vom Kindbett und dann hört sie das von ihrem Mann, er geht wieder zu seiner Geliebten zurück. Irre, oder?
Ich meine, überhaupt kommt ja Charles sehr schlecht weg und da kann ich mir ehrlich gesagt nach allem, was man sonst liest, sogar gut vorstellen, dass das auch berechtigt ist. Zum Beispiel, wir haben ja, wenn du dich erinnerst, auf unserer damaligen tollen Cornwall-Reise auch darüber gesprochen, dass man sagt, dass Charles immer 8, 9, 10 gekochte Eier morgens stehen hat. Das löst jetzt der Borel auf, indem er erklärt, also Charles liebte 4 Minuten Eier. Mhm. Und da gibt's ja noch mehr, die sowas mögen, ja? Bei mir sind's 5 Minuten. So, was machst du jetzt aber? Also die müssen genau da stehen, wenn der König zum Frühstück kommt. Beziehungsweise damals noch natürlich der Prinz. So, und was machst du jetzt, wenn der aber nicht pünktlich kommt? Es wird ein neues Ei gemacht. Und noch eins, weil er sich noch mehr verspätet. Wahnsinn. Und am Ende stehen da 6, 7, 8 4-Minuten Eier. Und er schreibt nur so schön, das zum Thema Verschwendung.
Ja.
Ja? Das Zweite, Alex, ich weiß nicht, wie es dir ging, sind natürlich Dinge, die ihr über den Charakter von Charles sagt. Also ganz offensichtlich ist Charles ja, das weiß man auch von anderen Zeugen, sehr jähzornig. Auch beim Personal am Anfang wird man geliebt und bekommt Geschenke. Und dann kommt ein neuer Lakai und das ist der neue Liebling sozusagen, also im übertragenen Sinn. Und er scheint offensichtlich auch anders als die Queen, wie er so schön schreibt, die hat dann bei besonderen staatlichen Anlässen sich so mal ihre Diamanten und Orden und dann waren die auch wieder weg. Charles, schreibt er wörtlich, Charles hängt sich an die Brust, was immer er nur kriegen kann. Alle Orden, alle Diamanten, bis die Oma gesagt hat, Junge, das ist jetzt aber ein bisschen viel. Oder ich glaub, das war der Prinz Philipp. Geh noch mal in dein Zimmer und tu mal ein paar weg.
Nee, also ich muss überhaupt sagen, was mich fasziniert hat, das ist das Kapitel 6, das beginnt so auf Seite 81, nennt sich Life at the Palace. Also diese Paläste, vor allem der Buckingham Palace, Windsor Castle, was haben wir denn noch? Natürlich
Sandringham.
Das müssen wohl die Lustpaläste der, ich weiß ja gar nicht, also Alkoholmissbrauch, Love Stories, was es dort alles gab, das beschreibt er so ganz offen. Wenn wir zum Beispiel jetzt nochmal in Buckingham Palace zurückspringen, hier, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, weil man weiß ja, die Queen Mum, die ja da zu seiner Zeit noch, er hat ja bis 97 nur bei der Queen gedient, muss man ja sagen, danach ist er ausgeschieden.
Dann ging er zu Diana.
Ganz genau. Und diese 11 Jahre bei der Queen beschreibt er sehr stark. Und da war ja Queen Mum noch am Leben, die ja nachweislich immer viel Gin getrunken hat. Und ihre Tochter hat auch Gin getrunken, aber manchmal auch gerne andere Getränke. Aber der Gin hat eine Riesenrolle gespielt. Er sagt, die Gin-Bottles, die kamen lastwagenweise in diesen Palast.
Ja gut, aber klar. Und wenn du vorstellst, dass allein die Queen Mutter und die Queen und Margaret regelmäßig gab es schon mal diese Mischung 50-50, ja. Gin und Dubonnet, die war ja berühmt.
Ja.
Da haben die aber 1 oder 2 schon mal als Appetizer quasi genommen.
Ja.
Dann kam's Essen, dann kam der Rheinwein, der Rheinwein ja. der Queen und dann kamen hinten noch die Drinks. Ja. Und dann kam die Teestunde und nach der Teestunde, die ging dann über in die vorabendlichen Drinks.
Ja.
Und dann kam die Abendessen mit Drinks vor dem Essen und Drinks nach dem Essen.
Das muss man sich alles mal vorstellen.
Da sind die 100 mit geworden.
Ja, ich will ja aber mal drauf raus, dass eigentlich ganz viel Gin von den Angestellten geklaut wurde. Nicht nur die halbleeren Flaschen, die rumstanden, sondern man hat teilweise, weil die Angestellten selber irgendwie unter diesem Druck zum Trinker wurden, in Teekesseln, wo normal Wasser gekocht wurde, heimlich den Gin durch den ganzen Palast von A nach B transportiert und haben eigene Partys sozusagen downstairs gefeiert. Wenn die upstairs ins Bett gegangen sind, haben die downstairs irgendwie erstmal die Partys gefeiert. Das wurde offiziell angeblich akzeptiert sogar und gewusst von den Royals.
Das ist natürlich ein alter Sensationsreporter.
Ja, ja, genau.
Ich habe über diese Sachen hinweggelesen.
Ja, ja.
Ja? Aber dir hat das besonderen Spaß gemacht, obwohl du ja selber gar nicht besonders viel trinkst.
Nee, trinke ich nicht. Aber das mit dem Gin ist schon ganz beachtlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und was da so an Litern weggeklaut wurde. Balmoral war ja auch berühmt dafür. Das war so ein Testschloss, auch für Freundinnen und Freunde oder Verlobte der Royals. Beschreibt er ja auch für Diana. Also wenn du eingeladen warst nach Balmoral, musstest du dich der Familie stellen. Ja?
Ich finde, Alex, es gibt eine Perspektive, die er aufzeichnet, neben all diesen Dingen, die mich doch auch nachdenklich gemacht hat. Wir sprachen gerade darüber, dass Charles offensichtlich ein schwieriger Charakter ist. Aber er macht auch sehr deutlich, dass Charles natürlich im Geiste seiner Mutter und im Geiste noch des viktorianisch-edwardianischen Zeitalters erzogen wurde. Und er sagt, der ist eigentlich ein King der Übergangszeit.
Mhm.
Und spricht sehr liebe Worte über Kate und William. Wollen wir doch mal reinhören, was er dazu sagt.
Charles is a product of his mother's world and a Victorian Edwardian court. That
Charles ist ein Produkt der Welt seiner Mutter, des viktorianisch-edwardianischen Hofes. Das endet mit Charles. William ist durch seine Mutter in der modernen Welt aufgewachsen. Der Schlüssel ist Diana. So wie sie die Prinzessin des Volkes war, wird William der König des Volkes sein. Er wird das noch verstärken.
And he is going to pare it down even more than we've seen in the past and make it more relevant to today. I have to say to you, when I saw the king and queen, and that's very difficult for me because I always think of Queen Elizabeth II and not the present queen. When I saw them on the balcony wearing crowns on their heads.
Ganz ehrlich, als ich den König und die Königin mit ihren Kronen auf dem Balkon stehen sah, wirkte es anachronistisch auf mich. Es wirkte, als wären sie aus der Zeit gefallen. Manche sagen, so ist die Monarchie nun mal. Aber es gibt eine Kluft zwischen dem Volk und der Monarchie, die nicht sein müsste. Der Monarch ist nur so lange da, wie das Volk ihn will. Es müsste also mehr Verbindung zwischen beiden geben. William kann das schaffen.
Because the monarch is only there for as long as people want them to be there. So there has to be some more connection between the monarchy and the people. And I think William can deliver that. And Kate is beautiful. And they have a lovely
Und Kate ist entzückend. Sie haben eine wunderbare Familie. Sie machen alles richtig. Hut ab von dem gesamten Haushalt der Wales. Sie treten genau richtig in der Öffentlichkeit auf. Sie präsentieren sich dort nicht mit Tiaras, Diamanten und Luxus. Denken Sie an Charles' Krönung. Kate hat einen Safe voller Tiaras. Bei der Krönung hat sie keine getragen.
In William's demeanor and the way he and Catherine present themselves. They don't present themselves with tiaras and diamonds and luxury. They're more pared down themselves. Look at them at the coronation. I mean, Kate has a safe full of tiaras. She didn't wear one to the coronation.
William fährt mit seinem Motorroller durch den Park von Windsor bis zum Schloss hoch. Dort zieht er den Anzug für einen offiziellen Termin an, kleidet sich danach wieder um und fährt mit dem Roller zurück zu seinem Adelaide Cottage. Das ist erfrischend modern.
I think that's refreshingly modern.
Ich möchte trotzdem, lieber Klaus, nochmal bei unserer Buchbesprechung The Royal Insider von Paul Burrell auf die Schlösser zu sprechen kommen. Es gibt ja so ein Privatschloss zum Beispiel in Schottland, Balmoral, das die Queen scheinbar besonders geliebt hat. Dort ist sie ja auch gestorben, ja? Und dort muss es ziemlich unroyal zugegangen sein. Also erstens mussten diese Butler oder Lakaien immer 4 Wochen durcharbeiten. Dann hatten sie wieder mal 2 Wochen frei. Dann kam der nächste. Und so haben die natürlich auch viel Zeit gehabt, dort sich das alles anzugucken, was da ablief. Und er hat gesagt, das war immer der Härtetest, zum Beispiel für eine Frau wie Diana. Oder wenn die Queen-Tochter jemanden gebracht hat, wo sie sagt, das ist mein Freund, dann wurden die alle sozusagen gescannt von der Familie, vor allem auch von der Queen-Mom, was das für eine ist, ob die passt in die Familie und so weiter. Also viele haben den Test auch nicht bestanden, angeblich auch Diana. Aber trotzdem ist zugegangen wie bei Schweins unterm Sofa dort. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Naja, aber dazu muss man wissen, dass natürlich dieses Schloss Balmoral für die Familie eine ganz besondere Bedeutung hat. Da ist ja die Queen im Sommer viele, viele Wochen, ich glaube 12 Wochen. Da findet ja ein Leben etwas abseits der Welt statt. Das muss man hier auch bedenken.
Abseits auch der Presse und der Kamera.
Ja, und die königliche Familie hat hier einen Rückzugsort, wo sie ganz für sich sein kann und vielleicht kommt dann auch in dieser Stresssituation fürs Personal. Das muss ja alles mitgeschleppt werden vom Personal. Ja, jede Hutschachtel. Ich fand bei der Balmoral-Geschichte so interessant, was er übrigens zum ersten Mal, ist das jetzt an die Presse gegangen, über das Sterben der Königin.
Ja, genau, dass die nämlich sehr krank gewesen sein soll. Sie hatte angeblich Leukämie und das hat noch nie irgendjemand behauptet. Aber es würde jetzt im Nachhinein Sinn machen, wenn man überlegt, angeblich hat die Queen zu ihrer Familie nichts gesagt. Es war nur der engste Kreis eingeweiht. Natürlich auch die Ärztin. Sie hat gesagt, das ist blöd. Ich feiere jetzt dann mein 70. Thronjubiläum und würde das nicht erreichen, wenn ich jetzt an meiner Krebserkrankung sterbe. Liebe Ärzte, macht was, damit ich wenigstens dieses Jubiläum erreichen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ihr Platinum. Und das haben die dann irgendwie geschafft, sie hinzukriegen. Aber dann ist mir jetzt im Nachhinein bewusst geworden, die Story, sie wäre heimlich im Rollstuhl rumgefahren. eingefahren worden, weil sie nicht mehr gehen und stehen konnte. Das kann natürlich alles bedingt durch diese Krankheit sein. Und natürlich hat der Hof sich dazu nie geäußert. Aber da ja nun Paul Burrell durch viele Beziehungen noch zu den aktuellen Mitarbeitern im Hofe sehr gute Informationsquellen hatte, kann ich mir vorstellen, dass die Geschichte stimmt, oder?
Sag mal, was war denn für dich die ungewöhnlichste Story? Also ich entsinne, wir haben zum Beispiel mal über Prinz Philipp geredet und sein Taxi.
Das ist ja eine Sache, oder?
Die hat dir doch
Die gefallen. Hat mir so gut gefallen. Auch das ist so eine Geschichte. Prinz Philipp, der Gemahl von Queen Elizabeth II., hat es angeblich gehasst, dauernd erkannt zu werden, wenn er mit seinen privaten Autos oder Rennautschkern, die er so hatte, oder seinem Rolls-Royce ausgefahren ist. Und deswegen hat er sich ein Taxi bauen lassen, getarnt als Taxi, einen PKW quasi für ihn, wo er selber vorm Steuer saß. Dann, selbst wenn er von jemandem erkannt worden wäre, hätten die gedacht, das kann ja nicht sein, der sieht nur dem Philipp ähnlich. Ja, also das war ein super Trick und damit konnte er durch das ganze Königreich fahren und tun, wie wenn er Taxifahrer ist.
Ich erzähle dir mal meine Lieblingsgeschichte, die hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, weil sie auch sehr realistisch klingt. Das ist folgende: Die Queen bekam natürlich, weil sie auch sehr beliebt war im Volk und viel mit ihrem Sonderzug durchs Land reiste, viel geschenkt, Marmelade und alles mögliche. Das hat sie da immer in den Haushalt gegeben. Und eines Tages schickte ihr, erzählt der Paul, kommt die Queen und sagt, Paul, kommen Sie mal her, gucken Sie mal diesen Brief da an, lesen Sie den mal. Und da war Folgendes, das war ein Brief und da klebte mit Tesafilm befestigt ein kleines Stückchen Knochen auf dem Brief.
Ja, genau.
Und es war folgende Geschichte. King Charles I., der Vorfahre, ja, ist ja bekanntlich geköpft worden.
Ja, durch Oliver Cromwells Truppen.
Und einer der Vorfahren dieser Dame, eine Lady sowieso, war bei diesen Köpfen dabei, bei der Hinrichtung. Und als der Kopf fiel, spritzte nicht nur Blut, sondern auch Knochensplitterchen. Und dieser Vorfahrer hat einen kleinen Knochensplitter aufgehoben.
Von der Straße.
Und der wanderte von Familie zu Familie in dieser Sippe weiter. Jetzt war die alte Dame aber die letzte ihrer Sippe und hat der Queen geschrieben, ich finde, nun sollten Sie den Knochen wiederbekommen. Darauf holte die Queen den Paul und sagte, Paul, was machen wir? Und sagte wörtlich, ich finde, wir sollten ihm seinem ursprünglichen Eigentümer wiedergeben. Worauf sie den Dean dieser Kapelle, wo der
Charles I.
beerdigt ist, ja, ließ sie den Dean, also den Dekan, kommen und sagte, lieber Dean, öffnen Sie doch mal den Sarg und schauen Sie mal, ob man das der Villa platzieren kann. Das tat der Dean bei Nacht und Nebel, berichtete ihr und natürlich nur ihr, dass man den Sarg geöffnet habe und irgendjemand hatte den Kopf wieder ordentlich da auf den Körper gelegt, worauf die Queen sagte, ach wie nett. Dann hat der Dean den Knochen da hingelegt an den Hals und Sarg wieder zugemacht und die Queen war zufrieden und sagte, jetzt hat der Eigentümer seinen Besitz wieder.
Also ich meine, das ist schon eine tolle Geschichte, dass Paul Burrell so nah dran war, das alles miterlebt zu haben. Das muss man schon sagen und das glaube ich ihm auch. Und deswegen finde ich das Buch eigentlich toll, denn wer wirklich Fan von den Royals ist und mal Zusammenhänge kennenlernen will, der muss dieses Buch einfach mal gelesen haben. Ist ja immer noch auf der Bestsellerliste das Ganze, ja. Aber sag mal, wenn du dieses Buch ja auch wie ich gelesen hast, was war denn deine für dich lustigste Geschichte eigentlich, die Paul Burrell darin erzählt?
Das kann ich dir sagen. Das war, als Burrell die Kinder der Queen beschreibt. Und da kommt natürlich auch Prinz Andrew vor, der älteste ist und immer ihr Liebling war. Zur Erinnerung, er war mit Sarah Ferguson verheiratet und war natürlich der, der bis heute jetzt diese fürchterlichen Frauengeschichten hatte und inzwischen geächtet ist. Und über den schreibt Burrell insgesamt auf die Familie blickend, wörtlich, denn mit schönem britischem Humor, Andrew war leider nicht das schärfste Messer in der Schublade.
Das ist auch. Apropos Kinder, da gehe ich jetzt mal zu den Enkelkindern, muss ja mal an den Thronfolger Prinz William denken. Was mich aber auch sehr berührt hat, ist eine Geschichte zwischen der Queen und ihrem Lieblingsenkel Prinz William, dem Thronfolger, dem jetzigen, der ja in Eton zur Schule gegangen ist und nicht weit von seiner Oma entfernt war, wenn die auf Windsor Castle regiert hat.
Genau, und darüber hat Burrell etwas sehr Interessantes erzählt.
Hör ich mal rein.
William is a traditionalist like his father.
William ist Traditionalist wie sein Vater und stoisch wie seine Großmutter. Als er im benachbarten Eton war, kam er oft mit seinem Bewacher den Hügel hinauf nach Windsor Castle zu seiner Großmutter. Sie sagte mir, Paul, William kommt zum Tee, stellen Sie eine Extratasse auf den Tisch. Dann saßen sie zusammen im Eichenzimmer und die Königin lehrte ihn die Kunst der Monarchie.
Interessante Aussage wieder von Paul Burrell, der ja nun sein nächstes Skandalbuch geschrieben hat, The Royal Insider, My Life with the Queen, the King and Princess Diana. Kommen wir nochmal auf die Queen zu sprechen. Was mich doch auch berührt hat in diesem Buch, muss ich sagen, dass die Queen, und das hat sie dem Burrell auch persönlich sehr deutlich anvertraut, dass sie gesagt hat, sie ist sehr stark in einem Zwiespalt in ihrer Rolle als Queen und in ihrer Rolle als Mutter. Denn einerseits musste sie zum Beispiel ihre Kinder oft zur Raison rufen, als Queen, als Königin mit der Staatsraison. Und andererseits hat in ihr auch das Herz der Mutter geschlagen, der die Kinder leid tun. Aber sie musste für die Öffentlichkeit denen natürlich irgendwie wehtun. Ja, und das muss man sich vorstellen, dass das über so viele Jahre hinweg, die Frau regiert hat, bestimmt keine einfache Situation war. Und sowas erfahren wir jetzt auch erst, dass da endlich mal sich eine Regung bei ihr gezeigt hat.
Naja, Regung musste ja auch Charles zeigen, als er den Konflikt wachsen sah zwischen seinen Söhnen Harry und William. Ist ja eine sehr schwierige Zeit gewesen und ist es ja immer noch. Da finde ich nun, so kritisch man Charles gegenüberstehen kann, dass er da eine relativ gute Figur gemacht hat. Er hat es versucht, er wollte ausgleichen, aber das ist natürlich mit einer Meghan an der Seite von Harry nicht möglich. Und da hat, muss ich sagen, Burrell allerdings eine ziemlich harte Antwort. Er war ja der, muss man dazu sagen, der an der Seite von Diana als Butler die Kinder quasi jeden Tag erlebt hat. Er hat ja auch nach dem Tod von Diana viele Gespräche mit den beiden geführt und so weiter. Aber jetzt hat er doch ein sehr hartes Urteil über Harry gefällt und das wollen wir uns doch auch mal anhören.
We're talking about a clash of culture. We're talking about him being very British. He couldn't be more British than a royal prince.
Wir reden über den Zusammenprall von Kulturen. Er sehr britisch, Meghan amerikanisch. Wie Öl und Wasser, trotz derselben Sprache. Man denkt verschieden über das Leben. Das ist Harrys Problem, mit einem Bein hier und mit dem anderen dazustehen. Das geht nicht, alles oder nichts.
Trying to put one foot in one camp and one foot in the other. And as the Queen so cleverly said, Harry, you can't do that. It's either all in or nothing. I'd say, Harry, what do you want? What do you really want?
Ich würde ihm sagen, was willst du wirklich? Willst du in Amerika leben? Lebe dort ein gutes Leben mit den Deinen und misch dich nicht in Familienpolitik ein. Es gibt keinen Weg zurück. Du bist zwar noch Prinz Harry, aber das hat mit der heutigen königlichen Familie nichts mehr zu tun. Du irrst dich zu glauben, du könntest jederzeit wiederkommen. Du kannst nicht.
On the royal family of today or the future. So Harry, you might be a little bit deluded in thinking that you can just come back whenever you want to. You can't. Don't think that this is an open door to the future for you, your wife and your children.
Es wird auch in Zukunft keine offene Tür für dich, deine Frau und die Kinder geben. Ja, kauf dir ein Haus in den Cotswolds neben Beyoncé und Jay-Z. Das ist ja jetzt dein Promi-Element, aber halte dich von der Royal Family fern. Sie haben selbst genug Probleme.
They have enough problems as it is.
Das war wieder Paul Burrell mit seinem Buch The Royal Insider, das Leben mit der Queen, dem König und Princess Diana. Sein drittes Buch ist gleich wieder auf Bestsellerlisten Platz 1. Der Mann, der uns fasziniert, lieber Klaus, mit dieser Buchrezension, die wir heute hier ein bisschen haben. Was mich ja auch unglaublich berührt hat oder was ich wirklich unglaublich fand, in der Zeit, in der die Queen gestorben war, ja, hat Paul Burrell gerade am Dschungelcamp, an der englischen Version des Dschungelcamps teilgenommen. Und hat, weil alle ja wussten, wer er ist und so weiter und dass er lange bei der Queen gedient hat, da hat er sich ums Lagerfeuer gestellt. Sie haben sich alle bei den Händen genommen und haben so eine Gedenkminute für den Tod der Queen gemacht. Also es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass die arme Queen jetzt noch mit Dschungelcamp in Verbindung gebracht
hat. Ich meine, das ist, Alex, das ist ein Punkt, der mich bei ihm in der Tat stört. Ich verstehe, dass er Geld verdienen muss und ich verstehe auch, dass er jetzt das dritte
Buch muss schreibt. Bitte nicht, also das ist ja schon, was er Geld verdienen muss.
Nein, ich glaube nicht, dass es ihm so gut geht.
Ja?
Er hatte ja viele Jahre einen Blumenladen
mit seiner
Frau. Moment,
Frau.
Jetzt lebt er aber in einem tollen Haus, was nach einem Schloss nachgebaut ist.
Das ist richtig, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da ist auch viel Wind. Also was mich besonders gestört hat an diesem Buch, das kann ich dir auch ganz klar sagen, das war ein absolutes No-Go. Er beschreibt ja auch in einem Kapitel sehr schön und sehr interessant, was ist realistisch bei der Serie The Crown
und was
nicht. Aber wenn er dann schreibt, also das Einzige, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass ich dort nicht vorkomme, dann hat er irgendwie ein bisschen die Grenzen verschoben.
Ja, ja, also so wichtig ist er dann doch wieder nicht, wie ihr glaubt. Ne? Aber er hat, weil du gerade The Crown sagst, und diese Netflix-Serie habe ich ja verschlungen und die hat ja nun ganz viele Seasons schon und kommt ja bald wieder was, ja. Da hatten wir immer das Gefühl, die Queen hat immer alleine geschlafen im Buckingham Palace, in Balmoral und so weiter. Und er hat erstmals gesagt in diesem Buch, Blödsinn, die beiden haben meistens immer zusammen in einem Bett genächtigt. Ja, und das ist schon mal wichtig. Beruhigt mich jetzt irgendwie wieder, weil andererseits will man ja auch diese Illusion haben, auch wenn es die beiden nicht einfach hatten, der Prinz Philipp die wahrscheinlich auch dauernd betrogen hat, aber irgendwie haben sie zusammengehört. Und das ist dann so ein Happy End, Ende gut. Alles gut, ja. Also, was würdest du jetzt ganz ehrlich sagen, lohnt sich das Buch jetzt zu lesen und unseren lieben Britpod-Hörern zu sagen, kauft es, oder was ist so deine Meinung dazu?
Also, mein Fazit ist, wie gesagt, ich war sehr skeptisch und habe mir lange überlegt, ob ich es wirklich lesen muss. Über viele Strecken ist es tatsächlich faszinierend, weil da ist er auch sehr sachlich und sehr informativ und auch sehr glaubhaft.
Ja.
Und bei anderen merkt man, mei, der Bursche will halt nochmal jetzt einen schönen Bucherfolg haben. Das hat man nicht so gebraucht. Aber alles in allem, wenn man sich für dieses royale Leben interessiert und wissen möchte, wie sieht's hinter den Mauern aus, ist eine interessante Lektüre.
Ja, muss ich auch sagen. Mir tut da auch ein bisschen leid. Also ich habe es, muss ich jetzt mal sagen, in 2 Tagen verschlungen, das Buch. Denn wenn man einmal anfängt, denkt man, hey, das gibt's nicht, die Geschichte, die jene Geschichte. Ich habe es einfach verschlungen. Auch als Journalist sehe ich das so, man muss es mal gelesen haben, um zu wissen, um was es geht. Ich kann viele Zusammenhänge jetzt, die man so kannte, aus unserer Zeit besser zusammensetzen. Was mich ein bisschen wundert, der war ja mal glücklich verheiratet, hat 2 Kinder und hat dann gesagt, nachdem er dann plötzlich doch das Ufer gewechselt hat und sich in einen Mann verliebt hat, dass seine Kinder das toll finden. Und aber, jetzt kommt's, sonst würde ich es ja gar nicht thematisieren, die Queen hätte ihm mehr oder weniger auch noch zu der Hochzeit mit einem Mann gratuliert und das fand er so toll und so. Ob das jetzt stimmt, ich weiß es nicht.
Da habe ich auch meine Zweifel.
Er hatte ein stark schlechtes Gewissen seinen Kindern gegenüber und sagt, er war ein schlechter Vater und alles und so weiter. Also das legt so einen Schatten drüber. Ansonsten fand ich es sehr glaubwürdig. Ich fand es sehr spannend auch. Ich musste sehr oft lachen. Ich war manchmal sehr betroffen und ich würde deswegen durchaus sagen, dieses Buch hat Potenzial, gelesen zu werden. Kann man sich einfach kaufen, bei Amazon bestellen. The Royal Insider, My Life with the Queen, the King and Princess Diana, Paul Burrell, und das ist wieder mal ein Nummer 1 Bestseller. Also würde ich
da
sagen,
da bin ich voll dabei.
Schon, ne?
Und was geblieben ist, Alex, nach der Lektüre, die Queen war definitiv ein wunderbares, interessantes Naturereignis in diesem und im letzten Jahrhundert.
Ja, und er gibt ja sogar dem jetzigen König ein bisschen was Positives mit auf den Weg, der kann nicht anders. Also letztendlich salbt er alle ein bisschen, sagt, man muss Verständnis haben für diese Familie, dort Menschels halt, aber im Prinzip sind es alle Menschen, die man verstehen sollte. Also er ist versöhnlich am Schluss und haut kein ganz Böse in die Pfanne, außer das, was er meint, was er berichten muss, was nochmal eine Neuigkeit ist. Klar, das Ding muss sich ja auch verkaufen und ihm wieder ein bisschen Geld bringen, damit er weiterleben kann. Danke für deine interessante Meinung und ich hoffe, ihr habt auch eine dazu. Das Ding ist, wie gesagt, überall zu bestellen. The Royal Insider. Alles Gute, lieber Klaus.
Alles Gute. Servus.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.